Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wir haben in Deutschland so ein paar Besonderheiten. Es ist manchmal schwierig, jemandem zu sagen, letztlich wurde ich gefragt von Iranern, was ist da so ein typisch deutsches Essen? Das kommt ganz drauf an, ja, ob man jetzt Norddeutschland nimmt oder die Klöß im Süden oder was man da nimmt. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sind typisch deutsch, habe ich mir sagen lassen. Zum Beispiel ein Wort, was es woanders kaum gibt. Kehrwoche. Ja, dass man so Mehrfamilienhaus, dann kriegt man irgendwann so ein Schild an die Türklingel gehängt oder die Türklinke, dann weiß man, diese Woche bin ich mit Kehren vom Treppenhaus dran. Das ist die Kehrwoche. Ja, heute geht es auch um eine Kehrwoche. Man könnte auch drüber setzen, Kehrwoche in der Karwoche, aber das ist jetzt so eine Geschichte. Dieser Bericht über dieses Ereignis, das kommt bei drei der Evangelien nach dem Einzug Jesu in Jerusalem. Jesus zieht in Jerusalem ein und dann geht er in den Tempel und schmeißt dort die Händler und Geldwechsler raus. Im Johannesevangelium steht diese Geschichte merkwürdigerweise am Anfang. Da heißt es, das erste Wunder, das Jesus tut, ist dieses Weinwunder auf der Hochzeit in Kana. Und dann geht Jesus zum Passafest in den Tempel und schmeißt die Geldwechsler raus. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären. Die einen sagen, naja, das war mehrmals nötig. 3 Jahre später waren die Händler schon wieder da und Jesus hat sie wieder rausgeschmissen. Manche sagen auch, Johannes ging es gar nicht um diesen zeitlichen Ablauf. Er hat einfach die Sachen beschrieben, die ihm wichtig waren. Und das ist etwas, was ihm gleich eingefallen ist. Dann hat er das geschrieben, auch wenn es zeitlich vielleicht ganz am Ende war. Wie auch immer, Kehrwoche im Haus Gottes. Als das jüdische Passafest näher kam, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Auf dem Tempelgelände sah er Geldwechsler sitzen und Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Da machte er sich eine Peitsche aus Stricken und jagte sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus. Die Münzen der Geldwechsler fegte er auf den Boden und ihre Tische kippte er um. Den Taubenverkäufern befahl er, schafft das weg von hier, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Die Juden aber stellten ihn zur Rede, mit welchem Wunderzeichen kannst du beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Jesus entgegnete, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden, und du willst das in 3 Tagen schaffen. Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Als er von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger an diesen Satz. Da glaubten sie den Worten der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. Jesus hielt sich während des ganzen Passafestes in Jerusalem auf. Viele glaubten in dieser Zeit an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er tat. Doch Jesus vertraute sich diesen Leuten nicht an, weil er sie alle durchschaute. Niemand musste ihm etwas über den Menschen sagen, weil er wusste, was in ihrem Inneren vorging. Kehrwoche. Wo findet das Ganze denn statt? Wenn man sich das so vorstellt, wie damals das Tempelgelände war, manche sagen, ein Viertel der Stadt Jerusalem nahm das ein und dann war hier der Tempel in der Mitte und da gab es verschiedene Vorhöfe, das war der Vorhof der Heiden und dann durften die Frauen, die durften bis hier rein und dann gab es nochmal einen Vorhof, da durften nur die Männer rein. Und dann gab es da drin das Heiligtum, da durften nur die Priester rein. Und ins Allerheiligste, ganz innen, durfte einmal im Jahr der Hohepriester rein. Und hier in diesem Raum, in diesem Bereich, ein riesiges Gelände, ein paar Fußballfelder, Da war inzwischen im Lauf der Zeit ein riesiger Markt. Und das hatte mit verschiedenen zu tun. Zum einen war es so, dass das Geld, was die Leute als Opfer dort einlegten im Tempel, musste tyrisches Geld sein, also in Tyrus geprägt. Das Römische und das Griechische durfte nicht in den Tempel. Hat damit zu tun gehabt, dass da die Kaiserbilder drauf waren oder was, man weiß es nicht so recht. Auf jeden Fall war das fest, dass nur dieses tyrische Geld in den Opferstock durfte. Normalerweise haben die Leute im Alltag aber mit römischen und griechischen Münzen bezahlt. Das heißt, man musste erstmal Geld wechseln, bevor man sein Opfer abgeben. Stellt euch mal vor, wir müssten jedes Mal hier erstmal wechseln, bevor man was in die Kollekte werfen kann. Der, der Geld wechselt, weiß dann auch gleich, wie viel man reingetan hat, ne? Also das wäre schon der erste Unterschied und wie umständlich das wäre. Und dazu muss die Geldwechsler von was leben. Die haben also immer einen Aufschlag drauf gerechnet, noch für jedes Wechseln. Und da ja jeder wechseln musste, war das sozusagen, wie man heute sagt, so eine Lizenz zum Gelddrucken, ja? Die konnten da jeden Preis verlangen zum Geldwechseln. Ähnlich mit den Opfertieren. Es durften nur reine Tiere geopfert werden. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt von Galiläa und müsst dort irgendwo einen Hammel von Galiläa treiben bis nach Jerusalem hinauf, um ihn dort zu opfern. Und dann kommt er dort zum Priester und der sagt, naja, der lahmt aber etwas. Der gilt nicht mehr als Opfer. Also war man doch auf der sicheren Seite, wenn man hier im Tempelvorhof ein Tier gekauft hat, was bereits geprüft war und als Opfer garantiert anerkannt. Ich meine, dass die ganzen Tiere dort, dass der ganze Tierhandel mit Opfertieren der Familie des Hohen Priesters gehörte, wer will da was Böses denken? Ne? Aber auf jeden Fall ein einträgliches Geschäft. In den Augen der Menschen Geldschneiderei, in den Augen der Priester eine sichere Einnahmequelle. Was ist das eigentlich? Manche zeitgenössische Leute berichten, dass man also durch den Tempelvorhof, durch den Mist gewartet ist. Naja, wenn man da jeden Tag ein paar hundert Tiere verkauft werden, kein Wunder, ja, dass das entsprechender aussieht. Da kann der Boden noch so aus weißem Marmor sein, aber wenn er irgendwo mit Mist besprüht ist, dann ist nicht so ganz. Jesus kommt und wirft die raus. Johannes beschreibt das sehr, sehr detailliert, dass Jesus sich aus Stricken extra was zusammendreht, so um die Tiere rauszutreiben. Das ist deswegen auch interessant. Im Tempel waren keine Waffen erlaubt, also konnte Jesus nicht einen Stock mit reinnehmen. Also er hat sich dort selber aus Stricken was zusammengebunden und auf jeden Fall wirft er sie raus mit der Begründung, das Haus meines Vaters ist zum Beten und ist nicht als Markthalle da. Die erste Frage, die sich also jetzt hier stellt, was geschieht eigentlich in Gottes Haus? Für die einen war es ein einträgliches Geschäft. Man konnte an Geld wechseln, an Opfertieren verdienen. Natürlich war das ursprünglich ja mal eine Erleichterung für die Leute. Stellt euch vor, jeder muss sein Opfertier durchs ganze Land treiben, um es dann dort zu opfern. Da brauchst du unterwegs wieder Futter, ja, dann, ach, das wird ja furchtbar umständlich. Es ist zunächst ein Service für die Leute. Aber irgendwann wird es auch zum guten Geschäft. Ist es heute auch? Ist heute Glauben manchmal auch ein Geschäft? Nun, ich hatte letztes Jahr zweimal die Gelegenheit, so einen Klosterladen zu besuchen. Ich will jetzt nicht gegen irgendwen hetzen, aber manche Sachen, ja, was man da alles kaufen kann, geistliches Glück und so, und was dann der Wein für Wunder wirken soll, außer dass man betrunken wird. Naja, also es ist schon erstaunlich, was so ein christlicher Souvenirhandel auch abwerfen kann. Aber manchmal, ganz ehrlich, manchmal habe ich mich das auch schon bei Produkten aus christlichen Verlagen gefragt, die dann irgendwo unseren Büchertischen angeboten werden, wo ich dann manchmal gedacht habe, na, das Buch, das hättest du auch sparen können, das gab es schon fünfmal besser. Oder wo man sagt, na ja, dann muss man jetzt wirklich noch irgendwo den fünften siebenarmigen Leuchter aus einem anderen Material anbieten, weil wir den noch nicht haben. wo ich denke, ja, auch die christlichen Verlage müssen von was leben. Einmal, weiß ich noch, vor Jahren habe ich mich ziemlich gewundert, als der Bibellesebund gesagt hat, sie wollten eine ganz preisgünstige Bibel rausbringen, dass jeder Jungschaler, jeder Jungschalalter sich die leisten kann. Und was das für schwere Verhandlungen waren mit den Bibelgesellschaften, bis sie die Abdruckrechte hatten. Wo ich gesagt habe, waren die Bibelgesellschaften nicht mal gegründet, um die Bibel zu verteilen und nicht die Verteilung zu behindern? Da hat sich doch auch was verschoben. Ja, es ist manchmal so eine Geschichte. Geschäft. Aber noch ein anderer Gedanke im weiteren Nachdenken kommt mir. Was ist das eigentlich, was da im Tempel geschieht? Die Menschen sind dorthin und wollten möglichst ohne viel Aufwand ihre Pflichten nachkommen. Dreimal im Jahr sollte ein frommer Jude dorthin. Er sollte die Opfer bringen, die Gott vorgeschrieben hat. Und dann geht es doch am einfachsten. Ich kann an Ort und Stelle gleich irgendwo einen Geldbeutel aufmachen, kann mein Opfertier kaufen, treib's da rein, der Priester, der behandelt das, ja, und beseitigt gleich die Reste. Ich habe doch wenig mit zu tun. Service, kundenfreundlich, auch wieder. Und diesen Rundum-Service muss man halt auch bezahlen. Orientiert sich die Frömmigkeit vielleicht auch manchmal einfach an den religiösen Bedürfnissen der Gäste? Und haben vielleicht diejenigen recht, die sagen, was sind denn unsere Gemeinden heute anders als so Institutionen für ein niveauvolles christliches Unterhaltungsprogramm? Beurteilen wir die Gottesdienste nach ihrem Unterhaltungswert? Die Musik war heute, war schwungvoll, gut, ja. Präsentation hat man gut lesen können. Der Predigtstil war interessant. Den Gottesdienstleiter nennen wir ja schon seit Jahren in den Gemeinden Moderator. Haben wir uns beim Fernsehen abgeguckt, ne? Das ist der, der die Shows da moderiert. Nennen wir im Gottesdienst jetzt auch so. Und der Pastor ist ja dann der Gemeindeanimateur, der da vorne ein bisschen vorturnt, den Leuten ein niveauvolles Programm bietet. Und dann gehen wir wieder heim und sagen, ach, heute war's ganz, mal schauen, wie es nächste Woche ist. Und ich frage mich, ist das so weit weg, dass wir auch letztendlich ein schönes Programm bieten, wie so ein Theaterabonnement? Man zahlt mal irgendwo seinen Beitrag, kriegt seine Theaterkarten und sagt, naja, war ganz nett. Dieses Jahr, mal schauen, was die nächste Spielzeit bringt. Was geschieht in Gottes Haus? Ich glaube, dass Jesus sich nicht über die Tiere aufgeregt hat. Dass Jesus sich nicht aufgeregt hat über die Geldwechsler. Ich glaube, dass Jesus vor allem deswegen entsetzt war, weil er gesagt hat, wo bleibt denn da noch die Stille zum Beten. Wenn man zum Gebet dort sich versammelt im Vorhof und hört von draußen das Muhen und das Blöken und das Gegacker und das Feilschen der Händler und man fühlt sich irgendwo, als käme die nächste Durchsage, 17, bitte 38, 17, bitte 38, ja. Jemand von der Baumarktabteilung, von den Brettern, bitte zu Kasse 17. Aber das ist nicht mehr Zeit zum Beten. Nach Gottes Willen soll der Tempel ein Ort des Gebets sein. Jesus sagt, das Haus meines Vaters ist ein Haus des Gebets. Schon bei der Einweihung des Tempels durch Salomo, inzwischen war ja der Herodes hat den ja erweitert und so, schon bei der ersten Einweihung des ersten Tempels hat Salomo darum gebetet, wenn dann mein Volk sich hier versammelt, wenn sie hier beten, dann bitte ich, Herr, dass du sie hörst. Der Tempel ist nicht ein Heiligtum in dem Sinn, dass das so ein heiliger Ort ist, weil da wundersame magische Dinge passieren, sondern der Tempel ist in erster Linie, jemand sagte mal, eine überdimensionierte Telefonzelle zum Himmel. Wenn ihr dann kommt, dann will Gott gebeten sein. Er wird euch hören. Und der Tempel war ein Ort, wo Opfer gebracht wurden. Gott hat gesagt, wenn ihr dort Opfer bringt, dann will ich euch vergeben. Der Tempel, ein Ort des Gebets, der Begegnung mit Gott und ein Ort der Befreiung von Schuld. Das sind die wesentlichen Dinge, die dort im Tempel passieren sollen. Neu auf Gott hören. Ihm das sagen, was mir auf dem Herzen liegt und befreit von Schuld wieder nach Hause gehen. Darum war der Tempel da. Und Jesus hat gesagt, und das Ganze drumherum lenkt davon nur ab. Und deswegen schmeiße ich euch jetzt alle hier raus. Was geschieht in Gottes Haus? Begegnung mit Gott. Ich wünsche mir das, dass auch unsere Gottesdienste das immer wieder sind, Begegnungen mit Gott. Dass die Sachen, die auch dazugehören, wie das gemeinsame Singen und was weiß ich alles und das ganze Äußere, dass das dazu hinführt, Gott zu begegnen, in seiner Gegenwart anzukommen, hören, was er sagt und nicht sich in den Vordergrund schiebt. Jesus wirft die raus, die zunächst in guter Absicht, aber inzwischen hat sich das verselbstständigt, von dem Eigentlichen ablenken. Führt das, was wir tun, miteinander dazu, in der Gegenwart Gottes anzukommen? Was geschieht in Gottes Haus? Das führt natürlich gleich zur nächsten Frage. Sie kommen, die Tempelpolizei, das war eine Ordnungsmacht da eingesetzt, dem verantwortlichen Priestern, die Römer, die mussten draußen bleiben. Ja, das hatten sie schwer erkämpft, dass die Besatzungsmacht im Tempelbezirk keine Befugnisse hatte. Aber dann musste natürlich die Ordnertruppe der Priester musste für Ordnung sorgen im Tempelbereich. Die kamen und sagten, zeig uns mal deinen Ausweis. Wer gibt dir das Recht, hier die Leute rauszuschmeißen? Von wem hast du die Erlaubnis? Und dahinter steht ja die spannende Frage, wer ist denn der Hausherr? Wer ist der Hausherr im Haus Gottes? Für den hohen Priester war ziemlich klar, ich bin der Hausherr. Ich habe hier zu sagen, was passieren darf und was nicht. Deswegen waren es ja auch seine Verwandten, die den ganzen Handel dann unter sich hatten. Ich bin der Hausherr. Jesus, wer bist du denn? Kannst du dich ausweisen? Kannst du irgendein Wunder vollbringen, das uns zeigt, dass du das Recht hast, hier aufzuräumen? Wer ist der Hausherr in der Gemeinde? Die Gemeindeleitung? Der Pastor? Ist der der Hausherr? In einer Gemeinde muss sich tatsächlich mal jemand in Absprache mit der Gemeindeleitung Hausverbot erteilen. Ist auch nicht sehr angenehm. Oder wer ist der Hausherr? Die Gewohnheit, die Tradition, das war schon immer so, da kann doch nicht einer kommen und kann es plötzlich anders machen. Ist das der eigentliche Hausherr? Jesus beantwortet diese Frage oder hat sie ja eigentlich schon beantwortet, bevor sie gestellt wird. Jesus hat nämlich gesagt, das Haus meines Vaters soll ein Gebetshaus sein. Das Haus meines Vaters, damit ist doch klar, wer der Hausherr ist. Es ist das Haus seines Vaters. Und er als Sohn ist natürlich der Bevollmächtigte aufzuräumen. Also hat er auch das Sagen. Also hat er und nicht der hohe Priester auch hier die Verfügungsgewalt. Er bestimmt, was hier geschieht. Er wirft hinaus, was nicht hineingehört. Was gehört denn nicht hinein ins Haus Gottes? Die Habgier zum Beispiel, der Händler und Geldwechsler. Der Neid, die Streitsucht, wenn um den Preis gefeilscht wird, auch die Gier, die Nachlässigkeit, die Lieblosigkeit, Rechthaberei, Machtgier. Jesus wirft sie raus und sagt, die haben nichts im Reich, im Haus Gottes verloren. Spannende Frage auch heute, wenn wir Kehrwoche machen. Was muss denn raus aus dem Haus Gottes? Welche Verhaltensweisen haben hier nichts verloren? Es ist sein Haus, er gibt dann, was hier geschieht. Wer ist der Hausherr? Nein, nicht Menschen, er selbst ist es. Er ist es, der die Gegenwart bestimmt. Er ist es, der reden will, der zu Wort kommen will. Wie kannst du dich ausweisen? Wer gibt dir das Recht? Zeig uns doch ein Zeichen, das uns beweist, dass du das Recht dazu hast. Aber Jesus verschärft das Ganze noch, indem er er gibt ihnen ein Zeichen, das sie zunächst nicht verstehen. Er sagt, brecht diesen Tempel ab. Brecht diesen Tempel ab und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Nun muss man wissen, dass eine Besonderheit in der hebräischen Sprache die ist, dass das Wort für Tempel und Leib das gleiche ist. Brecht diesen Tempel ab, kann man auch übersetzen, brecht diesen Körper ab. Und selbst die Jünger haben das ja da noch nicht verstanden. Johannes sagt ja, später haben wir verstanden, was er damit gesagt hat. Sie selber, die Umstehenden, die Fragenden, haben das nicht verstanden. Aber diese spannende Frage ist, wer ist denn der Tempel? Und Jesus gibt hier nicht nur ein Rätselwort, dass er sagt, naja, macht es doch mal. Sie denken natürlich vom Zusammenhang her klar an das Tempelgebäude. Und sie sagen, wie soll das gehen? Ja? Und später, also bis in die Apostelgeschichte hinein, kursiert der Vorwurf, Jesus hätte den Tempel abreißen wollen. Aber da merkt man schon, wie damals es schon wichtig war, genau und richtig zu zitieren. Jesus hat gesagt, ihr brecht den Tempel ab und ich baue ihn wieder auf. Sie haben ihm dann im Prozess vor dem Hohen Rat vorgeworfen, er hat gesagt, er wolle den Tempel abreißen. Und das ist natürlich ein Sakrileg. Jesus hat das nie gesagt, er hat gesagt, ihr werdet meinen Tempel abreißen. Aber über diesem merkwürdigen, rätselhaften Wort wird noch was deutlich. Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen richte ich ihn wieder auf. Auch hier wieder, das Wort für aufrichten ist das gleiche wie für auferstehen. Jesus sagt, ihr werdet meinen Körper abreißen und ich werde in 3 Tagen auferstehen. Sie verstehen, er will das Gebäude abreißen und er will es in 3 Tagen aufbauen. Aber Jesus sagt eigentlich was anderes. Er macht damit deutlich, dass der Tempel als geografischer Ort, als Gebäude, der gerade seit 46 Jahren unter viel Aufwand von Herodes dem Großen in Auftrag gegeben, renoviert und erweitert und vergrößert wird. Da wurde auf doppelte Höhe aufgebaut und so. Und da haben sie schon Jahrzehnte dran gebaut, an diesem Bauwerk. Und Jesus sagt, es ist noch nicht fertig und ist schon überflüssig. Merkwürdigerweise, dieser Tempel war im Jahr 64 wurde er offiziell eingeweiht, da war er endlich fertig. Und Jahr 70 zerstört. Also eigentlich zeigt das Ganze schon, er war überflüssig. Warum? Weil Jesus den Tempel mit sich, mit seinem Leib gleichsetzt. Er sagt, es geht nicht um das Gebäude, es geht um meinen Leib. Ihr werdet meinen Leib abreißen und ich werde ihn auferstehen lassen. Also ist doch Jesus das Wort Gottes. Jesus ist der Ort, wo Gott zu uns spricht, wo wir Gott begegnen. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Und deswegen brauchen wir den Tempel nicht mehr. Weil all das, was im Tempel geschehen ist, zu Gott beten, auf Gott hören, Vergebung empfangen für unsere Sünden, weil in ihm das Opfer passiert ist, all das ist in Jesus passiert. Und man könnte jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, im Neuen Testament wird ja durchgängig die Gemeinde als der Leib Jesu Christi bezeichnet. Der Tempel als Gebäude hat ausgedient, weil das, was dort geschah, jetzt wir in Jesus haben. Durch ihn dürfen wir zu Gott kommen. Durch ihn dürfen wir vor Gott treten. Als Jesus dort auf Golgatha gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel auseinandergerissen, von oben nach unten, um deutlich zu machen, du darfst jetzt rein. Du darfst zu Gott kommen. Du musst nicht mehr einen hohen Priester vorschicken einmal im Jahr. Durch Jesus haben wir Vergebung. In ihm ist das Opfer passiert. Du musst keine Tiere mehr schlachten und verbrennen und verspeisen und kochen. In ihm spricht Gott zu uns. Er ist das Wort Gottes, das uns erreicht. Den Jesus hier deutlich macht, ihr reißt diesen Tempel, diesen Leib ab und ich werde ihn auferwecken, setzt er seinen Körper anstelle dieses Gebäudes. Klar, dass die Umstehenden das nicht verstanden haben. Johannes sagt ja auch, wir als Jünger haben es ja auch erst später verstanden. Aber wir haben dann erst gestaunt über das, was er da sagte. Und deswegen verstehen wir auch, warum Johannes das an den Anfang bereits der Wirksamkeit von Jesus setzt. Dass er sagt, das ist das Programm. Ich bin hier gekommen, diesen Tempel auszuräumen, alles rauszuschmeißen, was nicht reingehört. Aber zugleich ihn überflüssig zu machen, weil das, was da passierte, jetzt in mir passiert und Wirklichkeit ist. Das Wort Gottes in Jesus, Gott begegnen in Jesus, das Opfer für unsere Sünden ist Jesus. Und der Gottesdienst ist, dass seine Gemeinde ihm jetzt dient. Die Gemeinde als der Ort, wo Jesus gegenwärtig ist. Achten wir darauf, nehmen wir das mit, dass diese Gemeinde der Ort ist, an dem Gott uns begegnen will. Hier, wo wir aufeinander hören, wo wir miteinander ihn loben und anbeten, wo wir miteinander beten und einander uns das Wort Gottes näher bringen. Aufeinander hören, was Gott dem anderen deutlich gemacht hat. Das ist da, wo Gott gegenwärtig ist. Wo wir miteinander einstehen, auch für unsere Schuld. Wo wir miteinander füreinander beten. Was ist der Tempel? Wer ist der Tempel? Jesus selbst.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.